Ja, in der Predigt heute soll es um Gründe gehen, warum wir Gläubigen uns rühmen können. Und mit diesem Wort rühmen meint die Bibel, sich über eine gewisse Sache zu freuen oder wir würden vielleicht sogar sagen, stolz auf etwas zu sein. Das wird in der Bibel sowohl positiv als auch im negativen Sinne verwendet. Im negativen Sinne immer dann, wenn wir uns über Dinge freuen oder stolz auf Dinge sind, indem wir uns unserer Fähigkeiten rühmen, die wir vielleicht gar nicht besitzen. Menschen können zum Beispiel stolz auf ihr Aussehen sein, sie rühmen sich vielleicht ihres Körpers, sie geben damit an, obwohl sie sich nicht selber erschaffen haben. Sie setzen ihr Vertrauen auf ihr Aussehen und meinen, dass das der Schlüssel zu einem schönen Leben ist. Und wenn sie dann alt werden und sich keiner mehr nach ihnen umdreht, dann gibt es keinen Grund mehr, sich zu rühmen und dann hat das Leben irgendwie keinen Sinn mehr. Und wir müssen uns fragen, was ist mein Grund, mich zu rühmen? Was ist Grund meiner Freude? Es gibt Gründe, sich zu rühmen, die uns zerstören werden, wenn wir unser Vertrauen auf sie setzen. Und es gibt gute und richtige Gründe, sich zu rühmen. Und diese Gründe wollen wir uns heute einmal anschauen. Paulus wird uns heute drei Gründe nennen, derer wir uns rühmen können. Und diese finden wir in unserem Predigttext aus Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Römer 5, 1 bis 11. Ich lese diese Worte von Paulus einmal vor. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Letzten Sonntag haben wir uns mit den Versen 17 bis 25 aus Kapitel 4 beschäftigt. Paulus hat uns gezeigt, wie Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde und die Verheißung empfangen hatte. Und damit wir diesem Glauben nachahmen können, hat Paulus uns sehr genau beschrieben, wie Abraham denn geglaubt hat. Er hat uns gezeigt, wie Abraham sich komplett auf die Verheißung Gottes verlassen hat. Er glaubte, obwohl es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr gab. Abraham und Sarah, sie konnten keine Kinder mehr zeugen und trotzdem glaubt Abraham dieser Verheißung Gottes, dass er durch Sarah, seine Frau, Nachkommen bekommen wird. Und er war sich gewiss, dass diese Sache für Gott nicht zu wunderbar ist. Er zweifelte nicht an dieser Zusage. Und durch diesen Glauben wurde Abraham gerechtfertigt und diesen Glauben erwartet Gott von einem jeden Einzelnen von uns. Wir müssen genauso wie Abraham glauben, um gerettet zu werden. Und wir benötigen den gleichen Glauben, um auch in der Nachfolge zu leben. Und damit hat Paulus jetzt den zweiten Meilenstein im Römerbrief abgeschlossen. Paulus hat in den ersten Kapiteln gezeigt, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Das war der erste Meilenstein sozusagen. Und jetzt hat Paulus uns in Kapitel 3 und 4 gezeigt, wie Gott einen schuldigen Menschen durch den Glauben rechtfertigt. Und das hat er am Beispiel von Abraham illustriert. Und jetzt beginnt quasi dieser dritte Meilenstein in Römer 5, Vers 1 mit der Aussage, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir. Und mit dieser Aussage gibt Paulus zu verstehen, Rechtfertigung aus Glauben ist jetzt bewiesen, das ist jetzt Fakt, das haben wir hinter uns gelassen. Und was aus dieser Rechtfertigung folgt, das wird Paulus jetzt im weiteren Verlauf des Briefes beschreiben. Und direkt nachdem Paulus die Rechtfertigung jetzt in Römer Kapitel 3, Vers 26 erklärt hat, hat er danach gefragt, wo bleibt denn jetzt das Rühmen? Und er beantwortet diese Frage mit, es ist ausgeschlossen. Dann haben wir in Kapitel 4 gesehen, dass selbst Abraham nichts zu rühmen hatte. Abraham ist nicht durch Werke gerecht geworden. Und er hat durch den Glauben Gott die Ehre gegeben. Und wir haben das letzte Mal gesehen, wie wir durch unseren Glauben Gott verherrlichen, indem wir ihm die ganze Leistung der Errettung zuschreiben. Paulus hat uns also eine Rechtfertigung gezeigt, die keinen Raum für menschliches Rühmen zulässt. Aber weil diese Rechtfertigung uns jetzt zu eigen geworden ist und uns viele Vorzüge mit dieser Rechtfertigung geschenkt worden sind, rühmen wir uns jetzt dieser Erlösung in Gott selbst. Nicht, weil wir dafür was geleistet hätten, sondern weil wir uns freuen, in die Stellung eines Gerechten hineinversetzt zu sein. Und jetzt wird Paulus uns in den nächsten 11 Versen 3 Gründe zeigen, derer wir uns rühmen können. Ihr könnt einmal im Vers 2 schauen, da sagt Paulus, dass wir uns der Herrlichkeit Gottes rühmen. Und im Vers 3 dann, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen. Und im Vers 11 dann wieder, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Und durch diese Zwischenformulierungen, nicht aber allein das, sehen wir, dass Paulus sich gewissermaßen von Punkt zu Punkt steigert. Wir sehen also diese drei Gründe in diesem Text, derer wir uns rühmen können. Das ist zuerst die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, zweitens in Bedrängnissen und drittens rühmen wir uns Gottes. Wir werden jetzt in diesen 11 Versen sehen, dass jeder dieser Anlässe, sich zu rühmen, seinen Ursprung in Gott hat und nicht in uns selbst. In diesem Rühmen freuen wir uns quasi über die Zuwendung Gottes an uns. Und im ersten Vers sagt uns Paulus jetzt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also durch die vorher beschriebene Rechtfertigung haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Man kann auch übersetzen mit, wir haben Frieden zu Gott oder zu Gott hin. Das heißt, in der Beziehung zwischen uns und Gott herrscht jetzt Frieden. Vorher standen wir unter dem Zorn Gottes, wie in Römer 1. Wir waren schuldig vor Gott, aber durch das Opfer Jesu Christi ist Gottes Zorn gewissermaßen abgebrannt. Unsere Schuld ist getilgt, unsere Beziehung zu Gott ist damit ins Reine gebracht. Gott ist nicht mehr unser Richter, weil es keine Schuld mehr gibt, die zwischen uns und Gott steht. Und dieser Friede, über den Paulus hier spricht, ist also eine objektive Tatsache. Das ist der neue Beziehungsstatus zwischen uns und Gott, unabhängig davon, ob wir es im ersten Moment empfinden oder nicht. Die Bibel spricht auch von einem Frieden, den wir empfinden können. zum Beispiel in Philipper 4, Vers 6, da steht, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also hier spricht Paulus von einem Frieden, der unser Herz durchzieht quasi, den wir empfinden, den wir auch durch Gebet, Danksagung, durch unsere Beziehung zu Gott gewissermaßen beeinflussen können. Das ist aber nicht der Friede, von dem Paulus hier in Römer 5 spricht. In Römer 5, Vers 1 spricht Paulus über unsere Beziehung zu Gott, die durch das Opfer Jesu Christi ins Reine gebracht wurde. Jeder wahrhaft gläubige Christ hat in diesem Sinne Frieden mit Gott. Das müssen oder das dürfen wir so glauben, wie Abraham sich der Zusage gewiss war, dass er von Sarah Nachkommen bekommen wird. Genauso wie Abraham in der Verheißung oder fest an diese Verheißung glaubte, versichert uns Gott hier in seinem Wort, wir haben Frieden mit Gott. Und das Wissen um diese geklärte Beziehung zu Gott, die muss in uns etwas bewirken. Und was es bewirken soll, das lesen wir jetzt im Vers 2. Durch den, also durch Jesus Christus, durch den wir im Glauben Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Damit sagt Paulus, dass wir durch den Glauben an Jesus jetzt in die Position eines Begnadigten erhoben wurden. Wir haben Zugang zur Gnade bekommen. Wir sind durch den Glauben in die Familie Gottes hinein adoptiert worden. Und genauso wie ein adoptiertes Kind alle Rechte und Pflichten eines Kindes genießt, so genießen wir jetzt die Vorzüge dieser Rechtfertigung. Wir haben Anteil am Erbe bekommen und ein Aspekt dieses Erbes ist die ewige Herrlichkeit Gottes. Du hast durch die Rechtfertigung jetzt eine begründete Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das sagt uns Vers 2. So wie die Rechtfertigung und der Friede mit Gott eine objektive Tatsache ist, so ist auch die Herrlichkeit für uns jetzt schon gesetzt. Die Errettung ist quasi ein unauflösbares Gesamtpaket, wie Paulus es auch später in Kapitel 8, Vers 30 schreibt. Da hat er geschrieben, die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und damit zeigt Paulus, dass auf unsere Rechtfertigung unabänderlich auch die Herrlichkeit oder die Verherrlichung folgen wird. Er formuliert das hier in Römer 8 so, als wenn es schon Vergangenheit wäre. Es ist Tatsache, es wird sein. Die Rechtfertigung garantiert uns die Herrlichkeit Gottes, weshalb wir uns dieser rühmen dürfen, sagt Paulus. Wenn du zum Beispiel einen neuen Job suchst und du wirst zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und du gehst in ein Vorstellungsgespräch, das ist sehr gut gelaufen, du hast Hoffnung, dass es was wird, da bist du vielleicht nervös und du denkst, oh, hoffentlich bekomme ich diese Zusage. Aber du fängst noch nicht an zu rühmen und dich zu feiern und sagen, oh, jetzt kriege ich 5.000 Euro im Monat. Ist noch nicht der Fall. Erst wenn du den unterschriebenen Vertrag in deinen Händen hast, dann kommt die Freude auf. Und genauso sicher wie eine Person, die quasi diesen festen Arbeitsvertrag in den Händen hält und sagt, jetzt ist alles in trockenen Tüchern, jetzt kann ich mich freuen. Genau so ist die Rechtfertigung für dich die Grundlage, dass auch deine Verherrlichung in trockenen Tüchern ist. Deswegen kann Paulus schreiben, wir rühmen uns dieser Herrlichkeit. Es wäre unsinnig, sich der Herrlichkeit Gottes zu rühmen, wenn auf dem Weg zu dieser Verherrlichung noch alles Mögliche schieflaufen kann. Das, was uns von der Herrlichkeit Gottes trennt, ist also eine zeitliche Distanz. Sie wird eintreffen. Es ist eine Frage der Zeit. Nur wenn du diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes hast, kommt Freude auf. Nur dann gibt es Grund, sich zu rühmen. Und der Zusammenhang von Vers 1 und 2 zeigt uns, dass jeder, der durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt ist, diesen Grund zu rühmen hat. Paulus schreibt hier nicht, ihr sollt oder ihr dürft euch jetzt freuen. Er sagt, wir rühmen uns. Sie waren also schon dabei quasi, sich zu rühmen darüber. Es war keine Frage mehr. Die Frage, ob Christen die Herrlichkeit Gottes erreichen oder nicht, diese Frage haben sich die Christen damals und auch Paulus nicht gestellt. Es war einfach klar, wenn ich gerechtfertigt bin, werde ich die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wenn du so der Herrlichkeit Gottes entgegensiehst, wirst du sagen, egal was bis dahin auf mich zukommt, ich stehe das durch. Da wird Gott für sorgen. Nur diese Gewissheit der Herrlichkeit Gottes gibt uns den nötigen Antrieb, die Bedrängnisse hier auf der Erde durchzuhalten. Uns trennt nur noch eine zeitliche Distanz von der Verherrlichung, aber bis dahin wird noch einiges passieren. Und es wird nicht gesagt, dass das einfach oder leicht ist, aber uns wird garantiert, dass wir es erleben werden. Und das zeigt Paulus jetzt ab Vers 3, wo er schreibt, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir rühmen uns nicht nur der Herrlichkeit Gottes, sondern auch der Bedrängnis. Bedrängnis kann auch mit Trübsal oder Drangsal übersetzt werden. Es geht also um Phasen unseres Lebens, in denen wir unter Druck geraten, in denen wir von Menschen oder Umständen bedrängt werden. Und obwohl es für uns Menschen nicht normal ist, uns in Bedrängnis zu rühmen, schreibt Paulus hier, dass er und Gläubige allgemein damals sich in Bedrängnis gerühmt haben. Er schreibt in der Gegenwart, wir rühmen uns in Bedrängnissen. Heißt, Bedrängnisse sind damals gegenwärtig gewesen und sind dann nicht in Selbstmitleid verfallen, sondern sind zuversichtlich und freudig gewesen. Sie haben sich gerühmt. Sie haben sich gefreut. Und jetzt, wenn wir uns jetzt fragen, wie kann man sich in Bedrängnis denn bitte rühmen, dann erklärt Paulus uns jetzt weiter, was ein Christ über die Bedrängnis wissen muss, um sich in Bedrängnis rühmen zu können. Wir lesen weiter und da beginnt Paulus diesen Satz mit, da wir wissen, also wir rühmen uns in Bedrängnis, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus konnte sich der Bedrängnis rühmen, weil er wusste, was die Bedrängnis bewirkt. Und er zeigt uns jetzt hier, was die Bedrängnis bewirkt mit so einer Verkettung von Auswirkungen. Das Erste bewirkt das Zweite das Dritte das Vierte. Und er beginnt diese Kette der Auswirkungen jetzt hier mit dem ersten Kettenglied, können wir sagen, Bedrängnis bewirkt Ausharren. Was uns Menschen an schweren Lebensphasen so besonders stört, ist, dass wir ihnen nicht einfach so entweichen können. Wir wünschen oft, sie einfach auflösen zu können oder ihnen davonlaufen zu können, aber es geht nicht und solche Phasen dauern an und zwar länger, als uns lieb ist. Wir denken manchmal, ich zerberste gleich unter diesem Druck, das muss jetzt aufhören, aber es hört nicht auf. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als es auszuhalten. Und mit der Zeit lernen wir etwas auszuhalten. Und dieses Aushalten in der Bedrängnis, das ist Ausharren. In Bedrängnis lernen wir auszuharren. Und wenn man unter Druck gerät, dann kommt raus, was drinnen ist. Unser sündiger Charakter wird uns bewusst, wodurch wir die Gelegenheit bekommen, uns zu verändern und zum Beispiel sanftmütig zu werden, obwohl wir von Natur aus vielleicht explodieren würden und einfach alles hinschmeißen wollen. Bedrängnisse geben uns die Gelegenheit, geistlich zu reifen, unser sündiges Wesen zu erkennen und es von Gott verändern zu lassen. Und wenn wir in der Bedrängnis nicht einfach den Kopf in den Sand stecken oder vielleicht anderen die Schuld zuweisen, sondern diese Gelegenheiten wahrnehmen, dann wachsen wir durch die Bedrängnis. Indem wir also unter dem Druck einer Situation ausharren, lernen wir auf eine geistliche Weise mit diesem Druck umzugehen. Und damit ist das Ergebnis des Ausharrens Bewährung. Wir sind dann bewährt oder erprobt oder erfahren, könnten wir sagen. Und jetzt erkennen wir langsam, warum es nicht ganz so abwegig ist, sich einer Bedrängnis zu rühmen. Wenn wir in eine Bedrängnis geraten, dann müssen wir um das Ziel dieser Bedrängnis Bescheid wissen. Wir dürfen mit diesem Ziel in eine Bedrängnis hineingehen. Ich möchte aus dieser Bedrängnis bewährt hervorgehen. Dann sehen wir hier das letzte Kettenglied im Vers 4 und 5. Bewährung bewirkt eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Wenn wir durch eine Bedrängnis bewährt hervorgegangen sind und erkannt haben, wie Gott uns hindurchgetragen hat und erzogen hat, dann werden wir mit dieser Erfahrung viel hoffnungsvoller mit kommenden Herausforderungen umgehen können. Wir werden gereift sein. Wenn wir bewährt sind, dann haben wir erfahren, dass Gott uns auch durch das Tal der Todesschatten getragen hat. Dann haben wir erfahren, dass Bedrängnis mit uns genau das tut, was ein aufrichtiger Christ wirklich möchte, nämlich verwandelt zu werden in das Bild Jesu Christi. Und wer dieses Ziel in der Bedrängnis erkennt, der wird hoffnungsvoll auf dieses Ziel schauen und nicht zu Schanden werden, wie es hier im Vers 5 heißt. Zu Schanden werden heißt, in einer Bedrängnis zu fallen oder beschämt zu werden. Man kann auch sagen, entehrt zu werden, weil man vielleicht fleischlich reagiert. Wenn diese Hoffnung auf Bewährung nicht das Ziel unserer Bedrängnis ist, dann werden wir fleischlich auf Bedrängnis reagieren. Wir werden uns im Selbstmitleid baden, wir werden vielleicht andere beschuldigen, um bloß nicht an uns selbst zu arbeiten. Und deswegen brauchen wir Gläubige dieses Wissen über die Bedrängnis. Wir rühmen uns in Bedrängnis, da wir wissen, hat Paulus im Vers 3 gesagt. Wir brauchen dieses Wissen über die Frucht der Bedrängnis, um darin auszuhalten und siegreich daraus hervorzugehen. Lasst uns mal hören, was Jakobus zu diesem Thema sagt. Er schreibt in Kapitel 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Vollständig, vollkommen, gereift und erfahren zu sein, wollen wir das nicht? Die Bedrängnis macht genau das mit uns. Und das Interessante ist, dass auch Jakobus hier voraussetzt, dass Gläubige das wissen. Da wir wissen, schreibt er. In Römer 5 führt Paulus jetzt aber noch weiter aus, was wir wissen müssen. Er sagt im Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann wird uns hier ab Vers 6 diese Liebe Gottes beschrieben. Und wenn Paulus hier von der Liebe Gottes spricht, die in unser Herz ausgegossen ist, dann meint er nicht unsere Liebe, die wir zu einem Nächsten haben. Ich habe immer früher gedacht, Mann, Gottes Liebe ist doch in mich hineingegossen. Ja, warum kann ich denn meinen Nächsten nicht lieben, so wie Gott selbst? Meine Liebe ist leider nicht so wie die Liebe Gottes, weil ich im Fleisch immer noch lebe. Gott gießt seine Liebe durch den Heiligen Geist in uns hinein, wodurch wir davon überzeugt werden, dass Gott uns lieb hat. Der Heilige Geist offenbart uns damit in unserem Herzen, was Gott für uns, für dich empfindet. Und diese Gewissheit der Liebe Gottes zu uns ist ebenfalls eine Grundlage dafür, die wir brauchen, damit wir in Bedrängnis hoffnungsvoll sein können. Wenn du von der Liebe Gottes überzeugt bist, dann wirst du Gott keine bösen Absichten unterstellen. Bei dem, was er an Bedrängnis so in dein Leben hineinlässt. Auch wenn Bedrängnisse, auch unsere Bedrängnisse sind ein Liebesbeweis Gottes an uns. Und wenn wir davon wirklich überzeugt sind, dann wird es uns wesentlich einfacher fallen, in Bedrängnissen auszuhalten und richtig auf den Druck der Situation zu reagieren. Und damit wir in Bedrängnissen von Gottes bedingungsloser Liebe überzeugt sind, gibt Paulus uns in den Versen 6 bis 10 jetzt einen Beweis. Er beweist uns Gottes Liebe. Und er schreibt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind durch sein Leben, gerettet werden. Paulus erführt uns hier den, würden wir sagen, größten Liebesbeweis Gottes vor und er macht uns klar, in welchem Zustand wir damals waren, als er seine Liebe uns erwiesen hat. Und dann stellt er unseren damaligen Zustand in dem gegenüber, in dem wir uns jetzt befinden. Und er macht uns klar, wenn Gott seinen Sohn für dich geopfert hat, als du ein Gottloser gewesen bist, wie kannst du an seiner Liebe zweifeln in der jetzigen Zeit, da du sein Kind bist? Und um uns dessen bewusst zu werden, führt Paulus uns dann den damaligen Zustand hier noch einmal vor. Und er sagt im Vers 6, dass wir damals kraftlose, gottlose Menschen waren. Und dann appelliert er im Vers 7 an unsere Vernunft und er sagt, dass wir Menschen noch nicht einmal bereit wären, für einen Gerechten zu sterben. Vielleicht wäre ein Mensch bereit, für einen besonders gütigen Menschen zu sterben. Das wäre aber die Ausnahme, so wie Paulus das hier formuliert. Und dann kommt Vers 8 und da kommt ein Gott aber. Paulus stellt jetzt die Liebe Gottes der Liebe des Menschen gegenüber. Der Mensch stirbt noch nicht mal für einen Gerechten. Gott stirbt für den Ungerechten. Christus starb für uns, als wir Sünder waren. Wir Menschen, wir hassen ungerechte Menschen. Wir schreien nach Vergeltung, wenn uns jemand etwas Unrechtes tut. Für einen Sünder zu sterben, das wäre das Allerletzte, was ein Mensch tun würde. Gott macht das. Damit beweist Gott, dass seine Liebe zu uns unmenschlich groß ist. Egal, was du an Anfeindungen von anderen Menschen erlebst, Gott hat mehr erlitten. Jesus Christus hat mehr erlitten. Und er war nicht nur bereit, ihnen zu vergeben, sondern er war bereit, für sie zu sterben. Und es regt Vers 9 uns dazu an, diese unmenschliche Liebe Gottes, die er damals bewiesen hat, einmal in deine jetzige Bedrängnis hinein zu transferieren. Und Paulus schreibt, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Er hat gerade gezeigt, wie unmenschlich groß Gottes Liebe ist und beginnt Vers 9 dann mit den Worten, vielmehr nun. Sie war damals schon unmenschlich und jetzt, wo du gerechtfertigt bist, ist sie noch größer, weil du durch die Rechtfertigung kein Gottloser mehr bist, sondern ein Kind Gottes. Gott wird nicht seinen Kindern weniger Liebe erweisen als den Gottlosen. Er wird ihnen mehr Liebe erweisen. Und an dieser Überzeugung müssen wir insbesondere in der Bedrängnis festhalten. Gott erweist uns in der Bedrängnis noch mehr Liebe, als er es im Tod seines Sohnes offenbart hat. Das ist die Aussage dieses Textes. Gott hat seinen Sohn für dich geopfert, um dich von deiner Schuld zu erretten. Und genauso wie damals, so ist er auch heute in deiner Bedrängnis dabei, dich zu retten und eine endgültige Rettung in dir zu verwirklichen. Gott opfert nicht seinen Sohn für dich, um dich dann auf halber Strecke liegen zu lassen. Gott ist in der Bedrängnis dabei, dich zu erziehen, um seine Rettung in dir zum Abschluss zu bringen. Im Vers 10 bringt Paulus das noch einmal auf den Punkt und er schreibt, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind durch sein Leben, gerettet werden. Lass das bitte mal gedanklich auf deiner Zunge zergehen, was hier steht. Du bist Feind Gottes gewesen. Du hast gegen ihn rebelliert. Und während du gegen ihn rebelliert hast, hat Gott schon damit begonnen, deine Rettung auszuführen. Du hast noch nicht geglaubt. Du warst noch nicht wiedergeboren. Du hattest dich noch nicht zu Gott bekehrt. Da hat Gott schon deine Schuld an seinem Sohn gestraft und hat Sühne geschaffen für die Schuld, in der du lebst. Und dieser zeitliche Versatz, der muss insbesondere den Römern damals bewusst gewesen sein. Paulus erschrieb diesen Brief ca. 56 nach Christus. Das heißt, die Kreuzigung Jesu, die war so ganz grob 20, 25 Jahre her. So vom Gefühl für uns, wenn wir uns mal fragen, was war vor 20, 25 Jahren? Amtszeit Gerd Schröder, Rudi Völler, Fußballmannschaft, Wechsel, D-Mark auf Euro. So die mittleren Erwachsenen, die werden sich noch sehr gut an diese Dinge erinnern können. Das ist noch präsent. Und genau so ist das den gläubigen Römern, die sich so in unserem Alter befanden, präsent gewesen, was da mit Christus passiert ist. Sie werden davon gehört haben. Und so konnte sich ein Römer damals mittleren Alters an dieses Ereignis der Kreuzigung Jesu erinnern, von der er gehört hatte. Es war ihm präsent. Und wenn sich ein Römer jetzt fragt, ja, wo war ich denn damals? Was habe ich denn damals gemacht? Da wird er feststellen, ich bin in Römer 1 gewesen. Ich habe in den Begierden von Römer 1 gelebt. Ich habe quasi durch die Welt gehurt und Christus ist zeitgleich für mich gestorben. Während ich in der Sünde lebte, als ich sein Feind gewesen bin, schlachtet Gott seinen Sohn für mich und sühnt meine Schuld. So haben die Römer das damals aufgefasst. Wenn Gott damals, als ich so gegen ihn rebelliert hatte, mich schon versöhnt hat, wie viel mehr wird er jetzt um meine Rettung bemüht sein? Und hier müssen wir uns bewusst machen, was das jetzt für die Römer bedeutete. Wir sehen an Vers 3, dass Bedrängnis für die Römer damals gegenwärtig gewesen ist. Die gläubigen Römer befanden sich damals in äußerster Bedrängnis unter dem Kaiser Nero. Sie wurden verfolgt, sie wurden teilweise hingerichtet. Wir lesen in Kapitel 8 von Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Das war die Situation der Römer. Wenn ein Mensch sich also damals in dieser Zeit zu Christus bekehrt hat, dann ist seine Bekehrung ein Ja zur Bedrängnis gewesen. Jeder wusste, wenn ich mich zu diesem Jesus bekenne, beginnt meine Bedrängnis. Und in dieser Bedrängnis haben sie sich gerühmt und haben darin ausgeharrt, um in dieser Bedrängnis als Bewährte hervorzugehen. Sie waren sich gewiss, dass diese Erfahrung sie lehren wird, auf die Liebe ihres Herrn zu vertrauen und ihnen Hoffnung geben wird. Im letzten Vers für heute, im Vers 11, da finden wir jetzt den dritten Grund, uns zu rühmen. Und der erste Grund, er war die Herrlichkeit Gottes, der zweite Grund, die Bedrängnis. Und jetzt im Vers 11 sagt Paulus, nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Dieser dritte Grund, sich zu rühmen, ist durch diese Formulierungen, den ersten beiden können wir sagen, übergeordnet, oder man könnte auch sagen, sich Gottes zu rühmen, das ist das Ergebnis aus den ersten beiden Gründen. Wir sind durch Gottes Gnade gerechtfertigt worden, wodurch wir jetzt schon uns seiner Herrlichkeit rühmen können und uns auch in Bedrängnissen rühmen können. Beide Gründe haben ihren Ursprung in der Rechtfertigung Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Damit ist Gott, der unsere Erlösung bewirkt hat, letztendlich derjenige, dessen wir uns rühmen können. Wir dürfen uns freuen, einen Gott und Vater zu haben, der uns versöhnt hat, mit dem wir einmal die ewige Herrlichkeit genießen werden und der uns auch hier durch die Bedrängnisse dieser Zeit hindurchtragen wird. Gott selbst ist derjenige, bei dem letztendlich unser Rühmen ankommen muss. Gott selbst muss letztendlich der Grund unserer Freude sein. Und das bringt Asaf sehr schön im Psalm 73 zum Ausdruck. Das ist im Prinzip ein sich Gottes Rühmen, was Asaf hier macht. Er schreibt im Psalm 73, Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf der Erde. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Gott selbst ist letztendlich der Grund, warum wir uns auf den Himmel freuen. Und so ist auch Gott selbst der Grund, warum es sich lohnt, in Bedrängnissen auszuharren und diese Erziehung anzunehmen. Bedrängnisse machen uns oft so schwer zu schaffen, weil wir die Dinge, die wir durch eine Bedrängnis verlieren, uns oft wichtiger sind als Gott selbst. Wenn du in Gott selbst deine Freude und deine Rühmen gefunden hast, so wie Asaf, dann bricht nicht die Welt zusammen, wenn du deine Gesundheit oder deine Karriere verlierst, vielleicht deine Familie. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Kannst du das sagen? Wir haben jetzt in dieser Auslegung zum Teil schon gesehen, was für eine Wirkung diese Wahrheiten auf die Römer gehabt haben. Sie befanden sich in Bedrängnis und Paulus hat ihnen in diesen Bedrängnissen klargemacht, dass Gott seinen Sohn für sie geopfert hat, als sie Sünder waren. Er versichert ihnen damit, dass Gott ihnen in den Bedrängnissen genauso seine Liebe offenbart, wie damals, als er seinen Sohn für sie geopfert hat. Er gibt ihnen Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit und zeigt ihnen, dass sie sich auch jetzt der Bedrängnis rühmen können. Soweit ich das beurteilen kann, stehen wir heute nicht in so einer krassen Bedrängnis wie die Christen unter Kaiser Nero damals, zumindest nicht äußerlich. Es kann in einzelnen Fällen natürlich anders aussehen. Was Paulus uns hier schreibt, muss uns also eine enorme Ermutigung sein für unsere heutige Zeit. 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt uns, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, die werden in irgendeiner Form Bedrängnis erleiden. Und der Hebräerbrief sagt uns, dass diese Bedrängnis ein Zeichen der Erziehung Gottes an uns ist und somit ein Kennzeichen dafür ist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du als Christ Bedrängnisse erleidest, dann wundere dich nicht darüber. Gott hat es uns vorhergesagt. Wenn du deine Kinder vielleicht gottesfürchtig erziehen möchtest und sie vor schädlichen Einflüssen in der Schule bewahren möchtest, dann wirst du Konflikte haben, dann wirst du vielleicht Sorgen haben um deine Kinder. Wenn du auf der Arbeit einen aufrichtigen Job machen möchtest, kann es sein, dass du Schwierigkeiten bekommst, weil deine Kollegen oder Vorgesetzte ihre Ziele nicht immer auf ehrliche Weise lösen und du wirst da anecken, wenn du gottesfürchtig leben möchtest. Wenn du eine gottesfürchtige Ehe führen möchtest, kann das Bedrängnisse verursachen. Selbst wenn du in der Gemeinde für Gottes Maßstäbe einstehst, kann das Bedrängnisse verursachen. Und so kämpfen wir alle an verschiedenen Fronten unseres Lebens und manchmal auch an mehreren Fronten gleichzeitig. Manche Bedrängnisse dauern eine Stunde, manche einen Tag, manche Monate, Jahre oder ein ganzes Leben. Die Bedrängnisse der Christen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Gott mutet dem einen mehr zu als dem anderen, weil Gott seine Kinder individuell erzieht. Und diese Erziehung ist ein Ausdruck seiner rettenden Liebe an seinen Kindern. Also weil du durch Gottes Gnade gerechtfertigt wurdest, darfst du dich jetzt schon der ewigen Herrlichkeit rühmen. Du darfst dich in Bedrängnissen darüber freuen, dass du durch dieselbe in Hoffnung und Bewährung zunehmen wirst. Und letztendlich lehrt uns die Bedrängnis an unserem Herrn alleine unsere Freude und unseren Ruhm zu haben. Amen.